Willkommen zu unserem neuen Podcast aus dem ERCM. Mein Name ist Alexander Muacevic. Ich bin der ärztliche Leiter des Europäischen Radiochirurgiezentrums München. Wir haben heute einen sehr interessanten Gast, Dr. Udo Beckenbauer. Er ist Internist, Sportmediziner und Experte für Healthy Living. Es gibt im Münchner Umfeld kaum einen besseren, um diese Themen zu diskutieren. Wir werden heute sprechen über Prävention, Check-up-Medizin und gesunde Lebensführung. Udo, warum ist Prävention so wichtig?
Naja, weil man gerne gesund bleiben möchte. Und es gibt so einen relativ einfachen, aber doch sehr klaren Spruch, den mir mal jemand mitgeteilt hat. Solange die Gesundheit im Vordergrund steht, kann man planen. Aber wenn eine Erkrankung am Driver's Seat sitzt, ist nichts mehr mit planen. Schwere Erkrankungen haben wir einen eigenen Plan. Und das kann man sich sparen. Wir sind in einem technischen Zeitalter mit unheimlich vielen neuen Möglichkeiten an Diagnostik. Und gute Diagnostik ermöglicht auch gute Therapien. Beides ist neu.
Ich habe letztens eine Studie gelesen, die ich wirklich frappieren kann. Man weiß ja, dass Prävention hilfreich ist und viel erkennen kann. Aber mir war nicht klar, dass bis zu 50% der Krebserkrankungen durch Prävention vermeidbar wären. Und sogar 70% der Herz-Kreislauf-Erkrankungen auch durch Prävention vermeidbar wären. Das müssen ja unheimlich starke Argumente für die Leute sein, das zu tun. Und trotzdem, gerade die Männer, die aktuellen Zahlen sagen, 50% der Männer gehen zur Prävention. Bei den Frauen ist es ein bisschen besser, 70%. Warum tun sich viele, insbesondere Männer, nach wie vor so schwer, diesen Schritt zu gehen?
Erstmal haben wir eine falsche Denkweise und sind auch falsch erzogen worden, aus meiner Sicht. Das heißt alles Krankenversicherung. Also müssen wir erstmal krank sein, damit wir zum Arzt gehen. Mhm. So ist man aufgewachsen in Deutschland. Ist ja auch ein gutes System. Nun hat sich die Zeit geändert. Wir haben viele technische Möglichkeiten, viele Diagnostikmöglichkeiten. Wir können einfach wahnsinnig viel vorsehen. Die Untersuchungen sind wirklich risikoarm geworden. Früher war eine Darmspiegelung ein Eingriff, wie eine Operation. Das ist alles vorbei. Das sind einfache Methoden mit einem unheimlich hohen diagnostischen Output. Und das muss organisiert sein. Es gibt zu wenig Menschen, die sich selber organisieren, die eigentlich genügend Wertschätzung auch für Gesundheit haben. Unser Körper ist meint man immer, eine selbstverständlich daherrollende Maschine, die keinen Service braucht. Aber das ist einfach falsch. Und das ist oft eine ziemliche Arroganz, sich selbst, dem Körper gegenüber auch gewisse Respektlosigkeit, das nicht zu schätzen.
Man hat den Eindruck, auch so im Freundeskreis, dass viele eigentlich schon ganz gern den Schritt wählen würden, aber letztendlich auch Ängste haben. Also Stichwort Vermeidungsstrategien. Ne? Nach dem Motto, was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß. Und wenn es so wäre, dann ist es ja vielleicht sowieso schon zu spät. Das ist ja natürlich eine sehr einfache und falsche Denke, aber trotzdem hört man diese Sprüche immer wieder. Und was kann man denn tun, um da den Leuten auch die Ängste zu nehmen?
Also erstmal, was wir heute machen, ist schon mal gut. Ein Podcast, die Leute überzeugen und informieren. Nehmen wir ein anderes Beispiel. Es gibt jetzt seit neuestem das Herz-CT. Damit ist aus meiner Sicht ein Herzinfarkt vermeidbar. Das heißt, ich kann die Ängste nehmen. Ein Herzinfarkt merkt man ja, die Entwicklung dahin merkt man lange gar nicht. Keine Beschwerden bis, sagen wir, ca. 80% Gefäßverschluss ist das Herz noch beschwerdefrei. Ich hatte neulich einen Patienten, der hat auf dem Fahrrad 300 Watt getreten, also ein wirklich fitter Sportler, hat aber 3 Tage später 3 Stents bekommen, weil das Herz gerade noch versorgt war für diese sportliche Leistung eines extrem trainierten Menschen. Das spielt dann auch eine Rolle. Aber daran sieht man, wie schnell es kippt. Und deshalb muss man den Menschen eigentlich den Erfolg darstellen. Das heißt, wenn ich einen Herzinfarkt gar nicht erst kriege, das ist ja super, das gab es vor 10, 20 Jahren überhaupt nicht. Und insofern ist diese Untersuchung absolut innovativ. Sie ist leider noch nicht von den Kassen bezahlt, aber die ist nach Leitlinien schon oben und am höchsten bewertet und somit wird das auch früher oder später kommen. Das heißt, um deine Frage zu beantworten, ich glaube, man muss mit Erfolgen reden und mit Erfolg die Patienten überzeugen, dass die Dinge vermeidbar sind.
Ist Cardio-CT dann aus deiner Sicht heutzutage schon eine Methode, die man an sich routinemäßig ab einem gewissen Alter anwenden sollte?
Das Cardio-CT ist halt eine innovative Methode, die den Herzinfarkt vollkommen vermeidbar macht. Es gibt keine Regeln für den Einsatz des Cardio-CTs. Wir haben uns aber entschlossen, da wir eine hohe Zahl von Untersuchungen veranlasst haben, zusammen mit den Kardiologen mehrere tausend. Ich selber habe etwa 1000 veranlasst in den letzten 3-4 Jahren, dass diese Untersuchung so extrem wichtig ist. Circa 30% meiner Patienten hatten eine unerkannte koronare Herzerkrankung, dass wir gesagt haben, warum ist der Darm wichtiger als das Herz? Gibt keinen Grund. Die Darmkrebsvorsorge wird durchgeführt und jetzt 10 Jahre warten, bis das dann akzeptiert wird. Machen wir nicht, wir fangen da jetzt mit an und empfehlen das wirklich ab 40 alle circa 4-5 Jahre, je nach Erkrankung, die dann auch bei rauskommt. Habe ich ein hohes Koronarrisiko, einen hohen Befall der Koronararterien, kann man das öfter kontrollieren. Und dazu kommt ein ganz wesentlicher Punkt, wenn in der Familie eine hohe Genetik ist, das heißt mehrere Familienmitglieder frühzeitigen, plötzlichen Herzinfarkt hatten, dann ist die Untersuchung durchaus früher anzusetzen. Wir haben Patienten schon mit Mitte 30 untersucht und auch leider entsprechende Ergebnisse gefunden.
Was kann ich denn selber tun, auch um an der Prävention teilzunehmen oder mich um meinen Körper zu kümmern? Ich meine, es gibt natürlich viele Sachen, die einem da sofort einfallen. Ne? Gesunde Ernährung ist klar. Wir wissen, dass es mit mediterraner Kost besser ist als mit Schweinsbraten jeden Tag. Aber natürlich ist ganz wichtig, dass man gewisse Noxen, auch wenn man sie nicht ganz ausschaltet, aber zumindest reduziert. Wir wissen, zu viel Alkohol ist schlecht. Wir wissen, Rauchen ist ganz schlecht. Trotzdem machen die Leute das und wundern sich dann vielleicht nach ein paar Jahren, dass Erkrankungen, die ja, muss jetzt nicht immer Lungenkrebs sein, aber COPD etc. sind ja ganz furchtbare Erkrankungen, die natürlich eine ganz, ganz starke Assoziation zum Rauchen haben. Also das ist was, wo man sich, glaube ich, jeden Tag wirklich selber daran erinnern muss, dass das wirklich eine ganz schlechte Idee ist. Und dann kommt natürlich mit der wichtigste Faktor dazu sportliche Betätigung. Wie besprichst du das mit deinen Patienten?
Also das ist ja sind allgemeine Bedingungen. Auf der einen Seite muss ich zunächst mal wissen, welche Biochronologie habe ich. Machen wir mal Gedanken, wie viel Schlaf brauche ich, wann esse ich nicht, was tut meinem Körper gut. Das ist durchaus unterschiedlich. Es gibt die Morgenmenschen, es gibt die Abendmenschen. Also das sollte man schon mal einfach sich im Klaren sein. Was tut mir am besten gut, wie viel Schlaf brauche ich. Dann die Sozialstruktur ist wichtig. Wie ist die Ehe, wie ist die Beziehung? Das spielt alles eine entscheidende Rolle für meine psychische Gesamtstruktur. Dann zur Ernährung gibt es eine einfache Regel, das ist möglichst verteilte Mischkost. Also Gemüse, Salat, Fisch, Fleisch. Je gemischter das ist, desto besser ist das, desto geringer sind die Fehlerquellen, um es wirklich einfach zu machen. Und wenn man diese Regeln einhält, ist das schon mal wichtig. So, was ist mit der körperlichen Aktivität? Das hast du angesprochen. Ich nenne mal ein einfaches Beispiel. Der Herr Frohböse von der Uni Köln hat Hirnszintigraphien gemacht bei Patienten mit Frühsport und ohne Frühsport. So, die Frühsportler hatten eine Durchblutung, ist dann ein rotes Bild des Kopfes, hatten einen leuchtend roten Kopf. Die Nichtsportler hatten quasi so eine kleine Kerze in der Mitte stehen. Da war nichts durchblutet oder sehr wenig. Das heißt, daran kann man erkennen, was die sportliche Aktivität bedeutet. Also dies muss man zunächst unabhängig von der körperlichen Leistung gestalten. Also wenn ich jetzt einen Manager habe, die dann gleich jedes Jahr Marathon rennen, das ist wieder Stress. Das kann man lassen. Man sollte sich ausschließlich an Herzfrequenz orientieren. Also haben wir Frequenzen zwischen 120 und 150 im Wechsel, on and off. Intervalltraining ist sehr gut. Führt dazu, dass wir eine bessere Körperlogistik haben. Das heißt, jede Zelle ist besser durchblutet. Jede Zelle hat mehr Nährstoff und kann damit natürlich mehr leisten. Hormonell, auch Immunsysteme. Und das ist ein ganz entscheidender Faktor. Das macht ca. 30% weniger Erkrankungen aus. Und das ist mal nachgewiesen, wie das Hirnbild auch. Die Durchblutung ist einfach besser. Und dafür ist der Sport. Das heißt, man müsste Kardiosport machen. Wenn ich jetzt den Bewegungsapparat anschaue, sollte man möglichst noch alle vier Extremitäten bewegen, dass man Schulter, Gürtel, Bauch, Rücken mit trainiert. Aber Ziel ist immer das kardiovaskuläre System. Das heißt, die Gefäße muss man trainieren. Das sind Muskelschläuche, die einfach das Blut vorwärts pumpen. Das Herz alleine kann das gar nicht. So, und dann haben wir durch die vielen Kardio-CTs gelernt jetzt, eigentlich völlig neue Erfahrung, dass der Sport leider die Gefäßveränderung nicht beeinflusst. Das heißt, Gefäßverkalkung durch zu hohes Cholesterin ist damit kaum beeinflussbar. Aber die Durchblutung ist gut beeinflussbar. Mhm. Und das ist eben, wir haben durch die CTs Hochleistungssportler, die haben auch eine Gefäßerkrankung. Und leider muss sie das lernen, das ist tatsächlich nicht so. Und das, der wesentliche Faktor dazu, um jetzt, weil wir über die Gefäße sprechen, ist Genetik. Und da gibt es offensichtlich irgendwelche Rezeptoren, die wir noch gar nicht kennen. Die eine hat sie, die andere hat sie nicht. Ein Gefäß verkalkt, das andere verkalkt nicht. Warum? Mhm. Wissen wir nicht. Man muss sich halt alles anschauen, was man anschauen kann, ohne den Aufwand zu übertreiben.
Rubeuse hat ja auch eine Studie publiziert, wo rauskam, dass wenn ich über 8 Stunden am Tag sitze, ja, und man sagt ja dem so langläufig jetzt, sitzen ist das neue Rauchen, ne, weil viele natürlich von uns, wir ja auch, viele Stunden am Tag sitzen, durch 8 Stunden sitzen und mehr habe ich mein Sterberisiko um 80% erhöht. Das ist natürlich extrem. Und das, glaube ich, müssen die Leute sich auch immer wieder zu Gemüte führen. Und wir haben einfach heutzutage, da gibt es noch eine weitere ganz interessante Untersuchung, dass 1900, also Jahrhundertwende, 18, 19, 1900 sind die Leute im Schnitt in Mitteleuropa 12 Kilometer gelaufen. Da gab es viele von diesen Erkrankungen, über die wir heute reden, gar nicht. Ne? Bei 12 Kilometern jeden Tag laufen, da ist man so gut unterwegs, da hat man keinen Diabetes, da hat man keinen Bluthochdruck, zumindest nicht bis zu einem gewissen Alter. Heutzutage sind es 500 Meter. Also in 100 Jahren sind wir von 12 Kilometer auf 500 Meter. Wir sind zu Hause, wir fahren mit dem Aufzug in die Tiefgarage, mit dem Auto zur Arbeit, wieder mit dem Aufzug ins Büro und wieder zurück. So, das sind 500 Meter, wo ich dann ein bisschen zur Kaffeemaschine, das ist natürlich Wahnsinn. Und deshalb hat man quasi die Verpflichtung, das zu kompensieren mit 3, 4, 5 Mal die Woche Sport. Was würdest du sagen?
Also mir tut es jeden Tag gut. Aber 3 Mal ist das Mindeste. 30, 40 Minuten. Es ist so beim Sport, wie auch beim Muskeltrainer, jeder, der Muskelzuwachs haben will, der weiß das, man muss Wiederholungen machen. Und ohne Wiederholungen lernt der Körper das nicht. Das heißt, ich brauche 3 Wiederholungen pro Woche in etwa mit dieser genannten Herzfrequenz zwischen 120 und 140. Dann trainiere ich mein Herz-Kreislauf-System und habe diese verbesserte Durchblutung, verbesserte Versorgung, mehr Sauerstoff. Wir trainieren auch die Lunge. Die muss ja liefern, sonst kann die nicht laufen. Und je mehr ich laufe, desto besser kann sie liefern. Und dann habe ich aber auch im Alltag eine bessere Sauerstoffversorgung.
Es ist in der Tat so, dass es auch so zu sein scheint, dass da schon relativ wenig Bewegung viel bringen kann. Es gibt eine Studie in Lancet 2011 publiziert, allein 15 Minuten Bewegung am Tag, jeden Tag, kann das Mortalitätsrisiko um 14% senken. Also es ist nicht so, weil viele haben ja Hemmungen oder sagen, ich habe es an den Gelenken oder meine Hüfte oder ich kann nicht so viel Sport machen. Man muss nicht allzu viel machen. Nee. Schon relativ wenig kann ganz große Effekte haben, aber dieses Wenige muss man dann schon tun.
Das ist ja richtig. Ich möchte aber noch einen Aspekt bringen. Und zwar gibt es eine Studie über Burnout-Patienten. Das ist jetzt ein bisschen ein anderes Thema, aber ich möchte die Schönheit der Natur betonen und die Entspannung der Natur. Es gibt eine skandinavische Studie, in Norwegen, glaube ich, war das, die haben verglichen Klinikaufenthalte zur Burnout-Therapie und externe Therapie. Mhm. Das war die Hälfte der Zeit. Das heißt, weißer Schnee, blauer Himmel und die gleichen Therapieformen haben die Zeit halbiert der Genesung. Mhm. Und das ist ein Punkt, das heißt, es ist zwar ganz schön, im Fitnessclub zu sein, aber die Dinge draußen zu machen, in der Natur, im Wald, die Japaner bezahlen, dass sie in den Wald gehen dürfen und wir können das alles noch umsonst machen. Die Kraft der Natur sollte man nicht unterschätzen, um wirklich auch eine psychische und auch physische Stärke damit zu bekommen.
Ja, das glaube ich. Man merkt es ja letztlich, ne? Wenn die Sonne scheint und man geht raus, fühlt man sich gleich schon mal psychisch besser, ja. Als wenn man irgendwo zu Hause auf seinem Hometrainer ist. Das ist ein Riesenunterschied, ob ich eine Stunde Rennrad fahren gehe,
ja, absolut.
Auf einem schönen Wiesenweg oder ob ich zu Hause auf dem Hometrainer bin. Das ist klar.
Faktisch ist das gleiche Training, aber die Optik darf man nicht unterschätzen. Wir haben ja letztlich ein paar Sinne, die man auch einsetzen muss.
Es ist ja so, dass viele Patienten sagen, wenn sie dann eine Diagnose bekommen haben, jetzt habe ich mein Leben geändert, jetzt habe ich meine Ernährung umgestellt, besser wäre es gewesen, sie vorher umzustellen, aber ja. Immerhin. Und es hieß immer, naja, danach ist es vielleicht zu spät, aber es gibt auch wieder eine interessante Untersuchung beim Prostatakarzinom. Wenn ich die Diagnose Prostatakarzinom bekommen habe und dann auch erst anfange, 3 Stunden Sport die Woche zu machen, dann habe ich eine Sterbewahrscheinlichkeit, die um 60% reduziert ist im Vergleich zu, wenn ich nichts mache.
Bei Prostatakarzinom.
Okay. Und das ist ja eigentlich eine unheimlich gute Aussage. Und es scheint so zu sein, dass eben durch den Sport, das weiß man, dass die Killerzellen vom Immunsystem stimuliert werden und die helfen dann einfach auch in meiner Tumorbewältigung. Also das ist durchaus was, was man den Leuten, glaube ich, gut sagen kann. Jetzt nicht den Kopf in den Sand stecken und nichts mehr machen, sondern gerade dann was machen und gerade dann auch, soweit es geht, intensiv was machen. Das hat auf jeden Fall positive Effekte.
Das Gleiche gilt für Alzheimer. Das heißt, auch da ist der Sport eine ganz wesentliche Prophylaxe, das sicherlich mit der Durchblutung zusammenhängt und auch die zelluläre Stimulation deutlich verbessert und damit auch den Zelluntergang deutlich einschränkt.
Habe ich auch in Vorbereitung auf den Podcast eine Studie aus Schweden mir angesehen, die ist in Neurology 2018 publiziert worden. 44 Jahre Follow-up, also wirklich sehr, sehr langes Follow-up von schwedischen Frauen, die sehr gut trainiert wurden, beziehungsweise Frauen, die wenig Sport gemacht haben. Und bei den gut trainierten war das Demenzrisiko 88% geringer. Und das finde ich eigentlich eine gigantische Aussage. Natürlich muss man bei diesen Studien immer im Detail gucken und vielleicht lässt sich das auch nicht immer so absolut sagen, aber das wird ja bei dir in der Sprechstunde auch so sein, dass viele haben ja berechtigterweise heutzutage Sorge und Angst vor Demenz. Ne? Die sagen ja, was kann ich machen? Auf meinem Scan sieht man irgendwie was, was in Richtung Demenz geht. Ich bin in der letzten Zeit ein bisschen vergesslich geworden. Ich weiß nicht mehr so. Das schwebt ja so ein bisschen wie ein Damoklesschwert über einen. Und ich glaube, da muss man ganz klar auch dazu aufmuttern und sagen, okay, möglichst viel körperliche Bewegung. Körperliche Bewegung kann im Hirn, wieder auch eben in Köln gefunden, die Neuronen stimulieren, die Neuronen zum Wachstum anregen, die Konnektivität der Neuronen im Hirn steigern. Also das hat ganz klare Effekte und ist auch für den Aspekt unheimlich wichtig.
Absolut. Ich möchte nur noch mal sagen, was man an Vorsorge jetzt wirklich machen sollte,
ja,
um da eine Struktur auch jedem mitzugeben. Also wie gesagt, beginnen kann man in jedem Alter. Das ist auch eine individuelle Entscheidung, aber ich empfehle, was ich gerade schon gesagt habe, die Lebensabschnitte, Schule, Abitur, Studium, Beruf. Dann muss aber der Zyklus alle 2 Jahre stattfinden. Das heißt, man schaut sich alle 2 Jahre im Ultraschall alle Organe an, Schilddrüse, Halsschlagader, Herz, Bauch.
Alle 2 Jahre ab welchem Alter?
30, 35.
30,
würde ich machen. Und dazu kommt ein Belastungs-EKG, das hat wie gesagt nicht mehr die Aussage, die es früher hatte zur koronaren Herzerkrankung, aber Blutdruck, Herzrhythmusstörung, Leistungsfähigkeit ist wichtig. Dazu gehört eine umfassende Laboruntersuchung mit allen Risikofaktoren, Fettstoffwechsel, Leberwerte, auch durchaus ein paar Vitamine, die lebenswichtig sind, wie Vitamin D. Wir haben für 70-80% haben Vitamin D-Mangel in Deutschland. Mhm. Und das ist extrem wichtig fürs Immunsystem. Also diese Faktoren gehören auch dazu. Alle paar Jahre sollte man sich über den Impfstatus im Klaren sein. FSME in Bayern macht absolut Sinn, zum Beispiel. Und dann
alles kurz, weil du es nur kurz ansprichst. Ja, ich meine, auch die jungen Damen, ich meine, Zervixkarzinom dürfte es doch eigentlich heutzutage nicht mehr geben.
Gibt es aber. Gibt es aber, klar, weil nicht geimpft wird.
Mhm.
Und das gehört dann extra dazu. Und dann Zahnarzt machen wir alle, weil es halt weh tut, deshalb gehen wir hin, wenn man es nicht macht. Und Urologie ist für Männer wichtig. Man vergisst immer, dass Hodenkarzinom doch in den jungen Jahren auftritt, 30 bis 50.
Kennen wir von den Fußballern, ja.
Ja, muss man einfach untersuchen. Dann gleichzeitig Dermatologie alle ein, zwei Jahre, Hautkrebsvorsorge. Ich sage immer, das ist eine banale Untersuchung für ein wichtiges Krankheitsbild.
90% aller Melanome sind im Frühstadium absolut heilbar
Absolut heilbar, ja.
und ansonsten eine Katastrophe, ja.
Genau. Und dann alle 4 bis 6 Jahre empfehlen wir Magen- und Darmspiegelung. Es wird immer nur, oft nur die Darmspiegelung gemacht. Warum? Weil wir keine Vorsorgeregel für Magen und Ösophagus haben. Und das sind genauso Erkrankungen. Also so ein Speiseröhrenkarzinom nimmt ja zu. Das kann man halt leicht therapieren durch Mukosektomie. Das heißt, man nimmt die Schleimhaut raus und dann ist es geheilt, wenn man es rechtzeitig entdeckt. Wenn das durch die Muskelschicht wandert, dann wird es halt ein komplexer operativer Eingriff, der nicht ohne Risiko ist. Und das nochmal alle 4 bis 6 Jahre. Also wir empfehlen ab 40, bei familiären Risiken durchaus eher. Und dann muss man sich fragen, Cardio-CT habe ich schon erwähnt, würden wir auch machen bei, also auch ab 40 sind familiäre Risiken, Herzinfarkt bei drei Brüdern oder beim Vater, ungeklärte frühe Herzinfarkte oder kardiale Probleme gehören frühzeitig untersucht in der Familie und auch alle Mitglieder. Und das sind so die groben Regeln, die man durchführen sollte für die Check-up-Untersuchungen.
Gut, es ist ja schon eine ganze Menge.
Ja.
Das heißt, ich brauche entweder eine Großpraxis wie bei dir oder auch eine Klinik, wie du es ja am Tegernsee zum Beispiel auch hast, wo ich sage, okay, da quartiere ich mich jetzt 2 Tage ein und das ist meine Zeit im Jahr oder zumindest alle 2 Jahre und da kann ich alles abarbeiten.
Man kann das aber sehr wohl auch in einer Stadt wie München, auf dem Land ist es natürlich schwieriger, kann man das übers Jahr hin organisieren. Das ist auch kein Problem. Einen Monat mache ich die Magen- und Darmspiegelung, nächsten Monat mache ich Dermatologie. Das geht aber nicht von selbst. Man muss sich auch dazu entschließen, wie zu vielen Dingen im Leben, sagen, ich will das jetzt machen, dann macht sich ein Timing. Und mit einem vernünftigen Hausarzt, der auch oder Internist oder Allgemeinarzt, der auch Interesse an diesen Aktivitäten hat, lässt sie das sehr wohl steuern.
Gut, also das sind sicherlich die wesentlichen Aspekte. Eine Frage ist immer noch ein bisschen natürlich für viele Leute, wie ist das eigentlich mit meiner Krankenkasse? Es gibt ja eine ganze Reihe von Dingen, die die Krankenkassen bezahlen, aber nicht alles. Das ist jetzt natürlich ein bisschen eine schwierige Diskussion, aber ich habe letztlich da eine klare Meinung zu. Die Gesundheit, sein Körper muss einem auch wirklich was wert sein. Wie gesagt, wir sind sehr gut dabei, unsere nicht nur Autos zu kaufen, sondern auch Autos auszustatten. Die meisten Inneneinrichtungen der Autos in Deutschland sind deutlich besser als die Wohnzimmer der Leute. Also das hat einen großen Stellenwert und der Stellenwert muss aber eigentlich ein bisschen mehr auf seinen eigenen Körper gerichtet sein. Also man muss schon auch im Zweifel bereit sein, dafür was bezahlen, weil es einfach wichtig ist für sein Leben. Und man darf nicht immer nur sagen, was zahlt meine Krankenkasse und was nicht. Es ist klar, dass heutzutage viele moderne Methoden einfach von den Krankenkassen nicht übernommen werden. Das ist ein Trugschluss. Unsere Politiker versuchen uns ja immer zu verkaufen, dass mit meinem Kassenbeitrag von 350 Euro im Monat alles abgedeckt ist. Das ist unmöglich. Und keiner getraut sich aber, das laut zu sagen. Und das muss auch mal klar sein. Da ist eine absolute Basisabdeckung da. Aber wenn ich das Beste vom Besten will, wenn ich sehr gute Ärzte haben will, wenn ich sehr gute technische Ausstattung haben will, wenn ich eine Stufe höher gehen will als das Normale, dann muss ich im Zweifel bereit sein, auch dafür selber ein bisschen in die Tasche zu greifen. Es ist mir klar, dass viele das nicht so ohne weiteres können, aber wenn man seine Ausgaben ein bisschen strukturiert, würde ich sagen, ist es für die allermeisten doch relativ gut möglich.
Also ich kann dem nur zustimmen. Ich meine, ich bin jetzt kein Gesundheitsökonom, aber das System ist sicherlich auch ein bisschen ungelenkig. Man könnte sicherlich bessere Ideen noch haben, zum Beispiel Präventionsuntersuchungen von der Steuer abzusetzen, die man selber zahlt, die die Krankenkasse nicht zahlt. Ich weiß es nicht, aber so richtig kreativ ist das Krankenversicherungssystem nicht. Ich sage meinem Patienten immer, bevor ich ein neues Sofa kaufe, überlegt erstmal, wie lange er drin sitzt. Und so krasse Bemerkungen helfen vielleicht manchmal.
Ja.
Und das dann erstmal untersuchen. Ja.
Ja.
Und ja, man muss versuchen, die Motivation zu unterstützen. Und ich möchte aber nochmal ein Verfahren sagen, was er hier durchmacht, das Cybernav-Verfahren, was vielen ja vollkommen unbekannt ist.
Mhm.
Und ich habe neulich bei einer Firma einen Vortrag gehalten und eben das zum Thema gemacht, dass man an Prostatakrebs nicht mehr versterben muss. Das kann man frühzeitig regeln, mit welchen Methoden auch immer. Eure gehört mit Sicherheit dazu, weil die auch organerhaltend ist. Und das Gleiche ist eben mit dem Herz. Das sind eben zwei völlig neue Methoden, die unser Leben radikal erleichtern können.
Ja.
Und auch die Lebensaktivität und Gesundheit sehr, sehr lange erhalten können. Und das ist, gehört absolut dazu. Wir sind in einer Zeit, die Innovation bringt und auch immer wieder bringt. Schauen wir hämatologische Krankheitsbilder an, die sind heute so gut therapierbar, gehören aber in ein Zentrum. Das ist auch natürlich ein Punkt, den man schon betonen muss, auch bei der Prävention. Das heißt, es kann nicht jeder alles, es wird immer spezieller. Und man muss schon schauen, dass man die Leute dann auch, die Patienten mit den klaren Diagnosen zu den richtigen Zentren schickt. Das ist sicherlich ein ganz wichtiger Ansatz.
Also absolut. Ich würde sagen, wenn man das alles nochmal zusammenfasst, es ist eigentlich gar nicht so schwer. Man kann unheimlich viel tun. Man braucht ein Mindestmaß an Eigenmotivation und Eigenorganisation.
Ja.
Man braucht auch ein bisschen eine Struktur in seinem Leben, also gesunde Lebensführung, so gut wie es geht, externe Noxen ausschalten, Rauchen, Alkohol reduzieren. Bewegung, haben wir gesagt, mindestens dreimal die Woche. Gerne mehr, aber das ist eigentlich so das Unterste. Einmal die Woche ein bisschen was machen ist zu wenig. Einmal die Woche ein bisschen mit dem Hund spazieren zu gehen ist sicher zu wenig. Man muss regelmäßige Check-ups machen, das haben wir gelernt, schon relativ früh. Und dafür gibt es einen Plan. Dafür kann ich an spezialisierte Zentren gehen, die das alles in einem Haus haben. Ich kann es mir auch selber strukturieren. Aber das Allerwichtigste in dem Zusammenhang ist letztlich die Organisation und die Konsequenz, es auch nicht nur einmal oder zweimal zu machen, sondern sein Leben lang.
Genau.
Und das ist, glaube ich, entscheidend. Das ist
ganz entscheidend.
Gut, dann bedanke ich mich sehr herzlich. Vielen Dank, Udo.
Sehr
gerne. Und ich freue mich auf unsere nächsten Gespräche.
Ja, danke. Sehr gerne, ich auch.
Vielen Dank für Ihr Interesse an der heutigen Podcast-Folge. Wir hoffen, wir konnten Ihnen ein interessantes Themenpotpourri anbieten und Sie haben Ihre Schlüsse aus unseren Diskussionen ziehen können. Ich kann Ihnen verraten, dass wir in den nächsten Wochen weitere sehr interessante Gäste haben. Also bleiben Sie uns bitte treu. Abonnieren Sie uns auf YouTube und auch auf Spotify und Apple Podcast. Und bitte liken Sie unsere Beiträge. Damit können Sie uns mit relativ einfachen Mitteln gut unterstützen und uns weiter motivieren, diese Podcast-Serie fortzuführen. Vielen Dank. Musik